Die Radio Wissen. Update.
Schmerzhaft wird es sicherlich für alle. Das ist einfach eine hochtraurige Situation. Vielleicht wird der ein oder andere dabei sein, der dankbar ist, der dankbar dafür ist, jetzt wirklich seinen toten Angehörigen zurückzubekommen. Es ist ein Abschluss.
Die Trauerbegleiterin Helene Löhring verbreitet ein wenig Hoffnung. 11 Wochen mussten die Angehörigen warten nach dem Germanwings-Absturz in den französischen Alpen. Jetzt sind die sterblichen Überreste von 44 Menschen mit Verzögerung in Deutschland angekommen. Darunter auch die Leichen von Schülern und Lehrerinnen eines Gymnasiums in Haltern am See. Unser erstes Thema heute im Update mit Klaus Jansen.
Update.
Die Särge mit den 16 Schülern und 2 Lehrerinnen sind heute nach Haltern am See gebracht worden. Eine Polizeieskorte hat den Konvoi vom Düsseldorfer Flughafen ins nördliche Ruhrgebiet begleitet. Die Angehörigen waren dabei. In Düsseldorf waren die Särge in einer Zeremonie an die Hinterbliebenen übergeben worden. Der Weg führte auch am Gymnasium in Haltern am See vorbei, sagte Stadtsprecher Georg Bockay. Viele Menschen standen am Straßenrand. Gerade vor der Schule lagen viele weiße Rosen und unzählige Grablichter waren dort aufgestellt.
Das war auch ein Wunsch der Eltern, den ich gut nachvollziehen kann. Die Schülerinnen und Schüler stammen von der Schule. Sie sind bei einer Schulveranstaltung sozusagen Schulfahrt ums Leben gekommen. Insofern gehört das, denke ich, auch schlichtweg mit zum Weg.
Wochenlang mussten die Angehörigen auf diesen Moment warten. Und wie Trauerbegleiterin Helene Löhring sagt, viel zu lange.
Das bringt keine innere Ruhe. Man bleibt innerlich immer in Aufruhr. Es bleibt die Ungewissheit, ist mein Kind tatsächlich tot?
Zuletzt hatte sich der Rücktransport nach Deutschland verzögert. Schon geplante Beerdigungen mussten verschoben werden.
Sie müssen sich ja nur mal überlegen, wie lange jetzt die Angehörigen auf die Rückkehr warten. Und zunächst einmal sind wir froh, dass die Familien und Angehörigen endlich ihre Toten bestatten können.
Das sagt der Bürgermeister von Haltern, Bodo Klimpel. Ende der Woche sollen die ersten Opfer in Haltern am See dann beerdigt werden.
Sulla risoluzione, il presidente Schulz ha deciso saggiamente di rinviare il voto alla commissione.
Viva collega Pittella! Lieber Kollege Pittella!
Sit down, please!
Ausnahmezustand im EU-Parlament. Beim Thema TTIP brüllen sich Politiker gegenseitig an. Das Freihandelsabkommen mit den USA ist hoch umstritten. Eigentlich sollte das Europäische Parlament am Vormittag dazu debattieren und darüber abstimmen. Es ging darum, welche Empfehlung das Parlament der EU-Kommission macht. Aber Parlamentspräsident Martin Schulz hat die Abstimmung vertagt, weil es mehr als 100 Änderungsanträge zum ursprünglichen Text gab, sagt er. Genauso sagt das auch Manfred Weber, christdemokratischer Fraktionsvorsitzender.
Martin Schulz hat auf Grundlage der Geschäftsordnung entschieden. Die Regeln in der Geschäftsordnung sind klar, dass wenn zu viele Anträge gestellt worden sind und das Plenum damit überlastet ist, hat er das Recht zurückzuverweisen und er hat dafür auch unsere Unterstützung verdient, um die Arbeiten im Parlament ordentlich zu diskutieren.
Viele Abgeordnete wollten deshalb nicht an einem Tag über TTIP reden und an einem anderen darüber abstimmen und sagten auch die Debatte ab. Allerdings nur mit knapper Mehrheit. 183 waren für eine Vertagung, 181 wollten die Debatte und eigentlich auch die Abstimmung zu TTIP weiter heute. Auch Gabi Zimmer von der Linken.
Wir protestieren als Fraktion gegen diese Art und Weise, dass sich das Parlament selber ausbremst, dass wir selber unsere eigenen Rechte beiseite schieben.
Beide Seiten haben sich gegenseitig mangelndes Demokratieverständnis vorgeworfen, zum Beispiel Manfred Weber von der CSU und Rebecca Harms von den Grünen.
Mir macht es Angst, wenn ich sehe, wie hier die beiden Extremen im Haus, nämlich die Linksradikalen und die Rechtsradikalen, hier sich gegenseitig in Rage reden und andererseits die Grünen an der Seite dieser Leute stehen. Mir macht es große Sorge.
Wenn jetzt jeder, ja, der kritisch ist gegen private Schiedsgerichte im Rahmen von TTIP, wenn jetzt jeder an den Pranger gestellt wird als links- oder rechtsradikal, dann frage ich mich, was wir für eine Zusammenarbeitsbasis in diesem Haus haben.
Hauptkritikpunkt bei TTIP waren heute die gerade erwähnten privaten Schiedsgerichte. Konzerne können Staaten vor den Sondergerichten auf hohen Schadenersatz verklagen. Das wollen Linke und Grüne verhindern. Wann das EU-Parlament jetzt über TTIP debattieren und abstimmen will, ist erstmal unklar. Die Initiative Stopp TTIP findet die Verschiebung übrigens gut und sagt, jetzt ist der Protest der europäischen Bürgerinnen und Bürger auch im EU-Parlament angekommen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Tumulte im EU-Parlament wegen TTIP sind auch Thema im Netz. Bei taz.de meint User Kurt Horst Bloch, die Schiedsgerichte sind doch nur ein weiteres Chlorhuhn. Und User Taunusbewohner schreibt bei Zeit.de: Freihandel ist grundsätzlich gut, aber diese, sorry, bekloppte Regel mit den Schiedsgerichten torpediert alles. Und wenn daran das Freihandelsabkommen scheitert, dann scheitert es eben. Vielleicht ist das dann eine Lehre für die politischen Funktionsträger, eher zu überlegen, bevor man was versucht, auf Biegen und Brechen durchzubringen. Herr Schulze regt sich auf. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Weil vermutlich keine Mehrheit erzielt werden kann, wird die Abstimmung verschoben? Das nenne ich mal echte Demokratie. Ich fordere eine Volksabstimmung zu TTIP. Bei tagesschau.de sagt User JEG: Die Empörung ist absolut nachvollziehbar. Man muss auch einmal ein Nein akzeptieren können. Die Politiker werden wieder dafür sorgen, dass so lange an TTIP herumgewurschtelt wird, bis es nicht mehr durchschaubar ist oder bis die Gegner die Lust und den Mut verlieren, dagegen anzugehen. User Hassknecht fragt: Wir haben also im EU-Parlament ca. 50% Vertreter der EU-Bürger und 50% der Großkonzerne. Die kleinen Betriebe haben schließlich nichts von TTIP. Ein beängstigendes Ungleichgewicht. Gibt es irgendwo eine namentliche Liste, wer genau wie abgestimmt hat? Und Matthias Hohmann twittert: TTIP wird immer spannender. Gab es im EU-Parlament schon mal eine Keilerei?
Was sonst noch wichtig war?
Das Computernetzwerk des Bundestags ist wegen eines massiven Hackerangriffs wohl nicht mehr zu retten. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten, dass das gesamte Netzwerk neu aufgebaut werden muss. Spezialisten glauben demnach, dass das Bundestagsnetz nicht mehr gegen Angriffe der Hacker verteidigt werden kann. Der Bundestag steht seit Anfang Mai unter virtuellem Beschuss. Woher der Angriff kommt, ist noch unklar. Es gibt nur Vermutungen. Tja, Brief oder nicht Brief, das war heute die Frage. Kommt meine Post wegen des Verdi-Streiks jetzt an oder nicht? Heute ist der Streik bei der Post ja nochmal ausgeweitet worden. Nach und nach machen auch die Briefträger und Paketboten mit. Heute schon in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Davor waren nur die Brief- und Paketverteilzentren bestreikt worden. Mindestens 11.000 Postmitarbeiter haben heute nicht gearbeitet. Trotzdem sollen die meisten Briefe und Pakete heute pünktlich geliefert worden sein, sagt die Post. Mehrere Millionen Sendungen blieben aber liegen. Der Streik ist weiter unbefristet. Die Forderungen liegen immer noch zu weit auseinander. Im festgefahrenen Kita-Tarifstreit haben sich heute die Schlichter getroffen. Jetzt steht zumindest schon mal ein Termin fest, bis wann ein Vorschlag für eine Einigung auf dem Tisch liegen soll, in 12 Tagen. Der Kita-Streik ist ja erstmal ausgesetzt, solange die Schlichtung läuft. Beim Weltfußballverband FIFA geht's weiter drunter und drüber. Eigentlich sollte bald das Bewerbungsverfahren starten für die WM 2026, aber das Verfahren ist erstmal abgesagt. Gerade gibt es offenbar zu viele andere Baustellen. Zum Beispiel, wer Nachfolger von FIFA-Chef Blatter werden soll. Nächsten Monat will der Weltfußballverband jetzt über den Termin für eine Wahl abstimmen. Kurz vor Weihnachten könnte es soweit sein.
James Larson, fettes Brot!
James Last ist tot. Die meisten von uns kennen ihn wohl durch die Zusammenarbeit mit Fettes Brot, wie gerade gehört. Oder vielleicht hatten die Eltern ein paar Platten von ihm im Schrank. James Last ist 86 Jahre alt geworden. Vor ein paar Wochen war er auch noch mit seiner Band unterwegs. Und das war auch sein Motto. Andere gehen in Kur, ich gehe auf Tour. Hat gut geklappt und auch lange. James hieß eigentlich Hans und war gebürtiger Bremer. Die letzten Jahrzehnte hat er in Florida gelebt. Und ansonsten war er mit seinem Easy Listening Happy Sound auf Welttournee und hat mehr als 80 Millionen Tonträger verkauft. Dafür gab es 17 Platin-Schallplatten und 208 Goldene. Last war also einer der erfolgreichsten Musiker überhaupt. Ach ja, und die Titelmelodie für die ZDF-Hitparade und das Traumschiff hat der Bandleader auch noch geschrieben.
Was noch wichtig wird:
Männerfußball, Frauenfußball. Am Abend spielt die deutsche Herren-Nationalmannschaft gegen die USA. Ein Freundschaftsspiel. Yogi gegen Cleansey. Die beiden waren ja mal ein Trainerpaar und vor dem Spiel haben sie sich mit Komplimenten gegenseitig zugeschüttet.
Jürgen hat schon auch ganz, ganz entscheidende Dinge verändert. Also im Grunde genommen hat es begonnen 2004, was wir 2014 rund gemacht haben.
Es hat jeder in der Welt anerkannt, dass es nur eine Mannschaft gab bei dieser WM, die den Weltfußball dort in Brasilien beherrscht. Das war Deutschland und das ist allein sein Verdienst und seiner Mannschaft.
Morgen sind dann die Frauen dran. Bei der WM in Kanada steht das zweite WM-Spiel an gegen Norwegen. Die Erwartungen sind groß nach dem 10:0 gegen die Elfenbeinküste.
Und sonst in der Welt?
Bevor Ausländer in die USA einreisen, müssen sie erklären, dass sie keine Terroranschläge planen. Bei ihren eigenen Flughafenmitarbeitern sind die Sicherheitsbehörden der USA nicht so genau. Das offenbart jetzt ein Bericht des Generalinspekteurs beim US-Heimatschutzministerium. Demnach waren an Flughäfen in den USA mindestens 73 Menschen beschäftigt, die Verbindungen zu Extremistengruppen haben. Ein ehemaliger Flugangestellter soll sogar nach Syrien gegangen sein, um dort für die Terrormiliz IS zu kämpfen. Schon letzte Woche waren Sicherheitsmängel an US-Flughäfen bekannt geworden. Bei einem landesweiten Test konnten mehrfach Waffen und Bombenattrappen in die Flugzeuge geschmuggelt werden. Zuständig für die Sicherheit an Flughäfen in den USA ist die Verkehrssicherheitsbehörde TSA. Als Konsequenz soll die jetzt Zugang zu mehr Informationen bekommen, auch vom FBI. In Ägypten sollen Sehenswürdigkeiten in Zukunft besser überwacht werden. Grund ist ein vereitelter Selbstmordanschlag in der Nähe des Karnak-Tempels bei Luxor. Sicherheitskräfte hatten den Anschlag heute verhindert. Laut ägyptischem Innenministerium wollten Angreifer zwei Sprengsätze zünden. Touristen durften die Tempelanlage erstmal nicht mehr betreten. Der ägyptische Minister für Altertümer hat das Innenministerium darum gebeten, dass künftig mehr Sicherheitskräfte an historischen Stätten im Einsatz sind. 26 afrikanische Staaten haben ein Freihandelsabkommen beschlossen, das den Handel in der kompletten Osthälfte von Afrika erleichtern soll. Insgesamt hat Afrika 54 Staaten. Mit den 26 Staaten jetzt betrifft die Freihandelszone fast genau die Hälfte von ihnen. Die Befürworter hoffen, dass afrikanische Unternehmen dadurch längerfristig stärker werden und auf dem Weltmarkt mithalten können. Außerdem soll der Handel innerhalb Afrikas vorangetrieben werden. Nach Zahlen der Weltbank macht Handel innerhalb von Afrika nur sehr wenig vom afrikanischen Handel aus. Mit Europa, Nordamerika und Asien wird viel mehr gehandelt.
Wissensnachrichten.
Chemotherapie, für Krebskranke oft die einzige Möglichkeit, wieder gesund zu werden. Die harten Medikamente der Chemo haben aber heftige Nebenwirkungen. Frauen können danach oft keine Kinder mehr kriegen oder nur über Umwege. Der Fall einer Patientin in Belgien lässt da jetzt hoffen. Jan Bungertz aus unseren Wissensnachrichten, was ist den Ärzten dort denn gelungen?
Ja, tatsächlich eine Premiere. Da ist eine 27-jährige Mutter geworden, obwohl sie als Jugendliche eine Chemo brauchte und danach erstmal unfruchtbar war. Ihr haben die Ärzte eigenes Eierstockgewebe wieder eingesetzt. Das hatte man ihr vor der Chemo entnommen und eingefroren. Und damit konnte sie dann schwanger werden, auf konventionellem Wege, nicht mit künstlicher Befruchtung, also gutem alten Sex.
Das ist schön. Was haben die Ärzte denn da genau gemacht?
Ja, sie haben tatsächlich Eierstockgewebe transplantiert und nicht nur einzelne Eizellen verwendet. Heißt, durch das gesunde Gewebe konnten im kaputten Eierstock, den sie noch hatte, wieder Eizellen reifen. Und das Besondere war jetzt, die Patientin in Belgien war noch sehr jung, als sie die Chemo brauchte, 14 Jahre. Und da hatte sie noch gar keine Menstruation. Also bei anderen Fällen, wo die Transplantation auch geklappt hatte, waren die Frauen vor der Chemo schon älter.
Also neu ist die Transplantation mit noch unfertigen Eierstöcken.
Ja, quasi, so könnte man sagen. Also laut den Ärzten war die Patientin mit 14 zwar schon in der Pubertät, die Eierstöcke also schon weiter als bei Kindern, aber eben noch nicht so weit, dass sie schon ihre Periode bekam.
Von Medizin in Belgien geht es weiter in die Ostukraine. Da wird jetzt seit fast anderthalb Jahren gekämpft, pro-russische Separatisten gegen die ukrainische Armee. Da heißt es schnell mal Russland gegen den Westen, aber sehen das die Bürger in den NATO-Staaten wirklich so?
Ja, nicht ganz. Also Meinungsforscher aus den USA haben sich das mal näher angeschaut mit repräsentativen Umfragen in 10 Staaten. Und schon für Deutschland zeigt sich, im Vergleich zu anderen NATO-Mitgliedsländern sagen viele Deutsche, NATO-Militärbündnis, naja, okay. Aber wenn es ernst würde, die Partnerländer in Osteuropa vor Russland verteidigen, also militärisch, das muss dann auch nicht unbedingt sein.
Also nur mal angenommen, Russland würde jetzt versuchen, Lettland oder Litauen anzugreifen.
Genau, da sagen 58% der Deutschen, nein, keine Militärhilfe, widerspricht zwar der NATO-Vereinbarung, also ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle, sagt aber auch eine Mehrheit in Frankreich und Italien.
Aber machen die Menschen in den NATO-Staaten denn Russland verantwortlich für den Krieg in der Ostukraine?
Ja, das schon. Also Russland wird als der Hauptschuldige angesehen. Die Separatisten folgen da auf Platz 2. In Deutschland sind die Werte etwas niedriger als anderswo. Hier sagen knapp 30% Russland ist schuld, etwa 25% die Separatisten und abgeschlagen folgt dann noch der Westen selbst.
Und wie ist das in Russland? Da ist Putin doch eigentlich beliebt.
Ja, laut den US-Meinungsforschern sogar beliebt wie nie. 88% der Russen vertrauen demnach Putin, dass er außenpolitisch alles richtig macht.
Tja, der Putin. Zum Schluss noch zu einem anderen ganz großen, dem Riesendino Dreadnoughtes. Der war vielleicht doch nicht so massig, wie angenommen.
Ja, im Herbst hatten Forscher in Argentinien Dinosaurierknochen gefunden und gemeldet, Dreadnoughtes war 26 Meter lang, hoch wie ein Haus und schwer wie 12 Elefanten. Ein anderes Forscherteam hat jetzt nochmal anders geschätzt. Nicht über Knochen, sondern über eine Rekonstruktion des Hautumfangs. Und die sagen, Quatsch, der Riesendino war wesentlich leichter, möglicherweise nur halb so schwer. Also eher eine Elefanten-Kleinfamilie als eine Herde. Und jetzt wird gestritten, wer recht hat.
Und im schlimmsten Fall könnte Dreadnoughtrus seinen Platz als dickster Dino wieder verlieren. Danke Jan aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Im Norden gibt es am Abend noch die meiste Sonne. Im Süden sind vor allem Wolken am Himmel. Am Alpenrand kann es regnen und gewittern. Morgen scheint dann fast überall die Sonne. Nur im Süden gibt es wieder Wolken. Es wird etwas wärmer als heute. Im Südwesten sind bis zu 30 Grad drin. An den Küsten ist es kühler bei maximal 18 Grad. Am Freitag wird es dann noch wärmer. Zum Wochenende hin kommen dann auch wieder Schauer und Gewitter.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.